Das ist so, als würdest du dich entschließen, in einer Progressive Polka Black Metal Band zu spielen. Du bist halt Nische, aber die Progressive Polka Black Metal Fans auf der Welt, die es gibt, die werden es halt abfeiern, ne? Und dann hast du dich halt dafür committed, dass du.
Geschätztes Publikum, heute hören Sie eine neue Folge von Steven Spoilberg. Heute fangen wir mal so an, Sandro, wie findest du das? Ein bisschen, weißt du, ein bisschen gesetzter, ein bisschen so, als würde ich vor einer Bücherwand sitzen in einem Anzug mit einem bescheuerten Käppi auf dem Kopf.
Warte mal, du meinst, du spielst du gerade auf meinen Lieblings-YouTuber an, der mittlerweile nur noch im Basecap rumrennt? Oder bist du einfach nur Fred Durst?
Ich diesen Fred Durst-Vergleich verstehe ich nicht. Den kannst du mir nochmal erklären?
Ne, der hat mittlerweile einen Bart wie du, aber hat eben immer noch seine Basecap aus New Metal-Zeiten an.
Ah, okay. Also weder noch. Ich wusste nicht, dass das dein Lieblings-YouTuber ist. Ich dachte, unser Gast wäre das. Deswegen ist er hier. Also ich habe den Vogel hier nur eingeladen, weil du gesagt hast, ich gucke dem andauernd dabei zu, wie der in sein Zimmer auf und abläuft und über Filme.
Du hast quasselt. Wolfgang M. Schmidt eingeladen.
Ja, aber der hatte keine Zeit. Da habe ich das nächst Beste genommen.
Ah, okay. Alles klar. Ich kann auch den Wolfgang M. Schmidt machen. Also das ist gar kein Problem.
Ja. Ich weiß nicht genau, was das heißt.
Lass den Wolfgang M. Schmidt bitte dann bei der Kritik des vorletzten Films einfach machen, oder? Da haben wir bestimmt mehr Freude. Ja,
schaffe ich.
Also, hier mal ernst in die Hose. Hier ist Steven Spoilberg. Wir haben die beiden Nappel, die immer hier so rumschreien und laufen wie die Duracell-Häschen weggelassen. Das ist der ernste Sandro, der ernste Mo. Und damit es nicht zu ernst wird und nicht ganz zu trocken, haben wir uns noch einen eingeladen, ganz spontan, und zwar den Jakob Sammelzimmer. Das ist exakt der Name, mit dem ich hausieren gegangen bin, um dich vorzustellen. Das
ist auch tatsächlich mein echter Nachname. Also Jakob Sammelzimmer.
Okay. Deswegen das wäre meine mein erste Kanal, Frage gewesen.
Ja, deswegen heißt auch mein Kanal Sammelzimmer und mein Insta-Profil Sammelzimmer, weil das mein Name ist. Das liegt nicht daran, dass ich in einem Zimmer sitze, was von oben bis unten mit Spielzeug, Actionfiguren, Filmen und sonst was vollgestopft ist. Das war reiner Zufall.
Stell dir mal vor, du hättest so eine Prägung wie unser lieber Steven, der mittlerweile so auf dem Minimalismus-Trip ist und sich jeglicher Sammelleidenschaft und Wertgegenstände so ein bisschen entzogen hat. Und der lebt quasi nur noch aus so einer Bananenkiste heraus. und der heißt aber, stell dir mal vor, er würde deinen Nachnamen tragen. Das wäre
ganz schlimm. Das würde ja gar nicht passen. Leben wie ein Asket mit diesem Namen, das passt nicht.
Also vielleicht kennt ihr ihn, wenn nicht, ihr findet ihn tatsächlich unter dem Handle Sammelzimmer auf Instagram und auf YouTube, wo er solo arbeitet. Aber ihr könnt seine formidable Stimme auch in dem Podcast Binge and Booze hören. Mhm. Wir verlinken das nachher in den Shownotes, so wie das die ganzen Profis machen. Das können wir auch. Bei Binge and Booze arbeitest du zusammen mit der Watchdog, und der Kollege war ja auch schon mal bei uns zu Gast in einer Folge, die wir, wenn wir richtig gut drauf sind, die auch noch unten verlinken können. Und dann haben wir ja jetzt das euch als Doppel hier voll. Das ist doch super.
Jetzt waren wir beide einmal hier, jetzt können wir glücklich sterben.
Ja, danke. Alles klar. Hast du.
Also mehr brauche ich nicht.
Nein,
mehr
brauche ich nicht. Die 5 Euro von PayPal, die kommen nachher. Hast du alles richtig
gemacht. Du musst mir jetzt aber erstmal das Konzept von Binge and Booze erklären. Ist es wirklich das, was der Name sagt?
Ja.
Gut. Finde ich gut. Wir können weitermachen.
Binschen und Busen, wie wir immer sagen. Also es ist tatsächlich, also die Geschichte dahinter ist eigentlich so, dass Krischer und ich uns auch über Instagram irgendwie in Kontakt gekommen sind und irgendwann festgestellt haben, dass wir doch beide eine erhebliche Vorliebe für Gerstensaft-Sextette haben und die auch gerne trinken. Und dementsprechend haben wir dann immer auch angefangen, uns irgendwann jedes Mal, wenn wir es trinken, uns Fotos davon zu schicken. Und dann haben wir festgestellt, dass wir auch beide Filme lieben. Und dann haben wir über Filme geredet. Und dann hat sich das alles irgendwie so ergeben mit dem Titel des Podcasts, den wir dann später dann zusammen gemacht haben. Wir machen den jetzt seit, ich weiß gar nicht, ich glaube seit März oder April diesen Jahres. Also alles noch recht frisch, weil sein Podcast, den er vorher noch mit jemandem hatte, der wurde abgesungen, kann man das so sagen, abgeschafft. Da ging es nicht weiter, aber er wollte gern, hat mich gefragt, ob ich Lust habe und der Name passte zu uns.
Und konsumiert er dann dabei eben auch, okay.
Aber nicht in großen Mengen im Regelfall.
Nee,
also
verstehe schon. Das sind richtige Schaumschläger. Also meistens haben die nur hier immer jap. Und dann
ich habe hier so ein leckeres IPA mitgebracht. Ach, riech doch mal dran.
Ja, sowas machen sie schon, aber es kommt auch vor, dass der eine nur Wasser trinkt oder Kaffee.
Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wann man aufnimmt. Normalerweise nehmen wir Sonntagnachmittags auf, da funktioniert das mit so einem gemütlichen Sonntagnachmittagsgetränk. Aber wenn du das dann wie neulich irgendwie bei Dienstag so um 10 Uhr machst, da fragst du dich dann so, soll ich mir jetzt wirklich einen Pilz öffnen? Ich weiß ja nicht.
Kunst, ne?
Ja. Es gibt's ja nur als Podcast, nicht als Video.
Wir haben eine Videofolge, die läuft auf meinem Kanal Sammelzimmer, aber da der Krischer in Ulm wohnt und ich in Hamburg, ist das mit regelmäßigen Videoaufnahmen rein geografisch noch ein bisschen schwierig, weil wir wollen halt gern eigentlich im selben Raum sitzen. Das ist für die Chemie dann doch nochmal was anderes.
Ja, das muss man aber auch wollen dann dauerhaft. Also wir sind schon immer ganz froh, dass wir nur am Bildschirm zusammensitzen und wir versuchen das dann einmal im Jahr in live zu machen und scheitern oft schon an der Planung, was gerade aktuell bei uns ein Thema ist. Nein, wir haben das natürlich im Griff. Wir treffen uns tatsächlich jetzt am Wochenende.
Ach schön.
Und wenn es richtig gut läuft, nehmen wir vielleicht was auf. Und wenn es nur schmutzige Limericks sind, das wissen wir noch nicht.
Ja, wenn ihr das hier hört, dann ist dieses Treffen schon vorbei und je nachdem, ob nächste Woche noch eine Folge kommt oder nicht, könnt ihr entscheiden, wie das Treffen ausgefallen ist.
Genau. Also, einige eurer Podcasts gehört. Nicht alle. Ich habe immer wieder mal reingehört, wenn ich auch einfach mal ich brauche ab und zu auch mal eine Fremdmeinung zu meiner eigenen, um auch zu verstehen, ob ich gerade irgendwie off bin oder die Welt halt einfach doof.
Ja. Kenne ich.
Also, Sammelzimmer, könnt ihr folgen. Ihr könnt aber jetzt erstmal unserer Folge zuhören. Du bist ja Gast bei uns. Mhm. Du warst noch nie hier. Mhm. Du hast dich aber unseren Gepflogenheiten zu unterwerfen.
Jawohl,
das Meister. Das heißt, ich habe dich gezwungen, Filme mitzubringen.
Ja.
Und wir machen das immer jetzt hier flott im Wechsel und können dann, wenn du nebenbei oder hinterher oder mittendrin nochmal abschweifen willst, weil du uns was vom Leben erzählen willst. Es ist ja ein bisschen drög hier bei uns. Ich trinke hier was aus meinem Stanley Cup. Sandro ist immer komplett trocken. Der knabbert nicht mal Nüsschen. Der muss wegen Podcast muss der immer in den Keller. Das siehst du ja. Bei ihm sieht das ja auch so komisch aus. Der sitzt immer im Keller, weil sonst wird er immer angezählt und angemeckert, weil er so viel redet.
Aber ob das so gut für die Stimme ist, da unten im Keller, feuchte Luft, Schimmel an den Wänden, eine einzelne Glühbirne, die hin und her schwingt.
Ja, das ist ein ganz normaler Backstage-Raum. Also von daher bin ich gewohnt.
Du, der Sandro ist, was das angeht, einiges gewohnt. Ich glaube, wenn du eine wackelnde Funzel im Raum hast, das ist schon ein Plus. Wenn das Catering-Buffet mehr als eine Packung Snickers ist, ist es auch schon immer gut.
Da wissen wir das mal am besten spielen.
Wir starten mal und du hast was mitgebracht, da habe ich dich vorhin auch gefragt, wie spricht man es aus, weil ich wusste es nicht, ich kenne den Film nicht. Jakob, Nummer 1, deine Bühne.
Du hast mich gefragt, wie man The Last Kumite ausspricht und man spricht den Film The Last Kumite aus. Genau. Und ein Kumite ist ein Kampfsportturnier meines Wissens nach oder die Bezeichnung für ein Kampfsportturnier. Das werden Menschen wissen, die sich in den 80ern und 90ern vermehrt mit Filmen à la Jean-Claude Van Damme und Konsorten beschäftigt haben. Und das ist das Schöne an diesem Film. Genau in diese Richtung geht er auch. Also dieser Film ist sozusagen eine Hommage, eine Verbeugung vor dem Kampfsportkino der 80er und 90er. Es ist auch irgendwie eine wilde Produktion. Es ist US-amerikanisch-deutsch gemischt. Es ist Kickstarter mit drin. Es sind wohl auch Finanzen von größeren Produktionsfirmen in diese Kickstarter-Kampagne geflossen, weil sie das wohl irgendwie interessant fanden. Und wenn man jetzt mal inhaltlich auf den Film eingehen will, ist das eigentlich relativ, es ist relativ schnell erledigt. Also es geht um einen Kampfsportler, der in Amerika ein Turnier gewinnt. Ich glaube, es war ein Karate-Turnier. Und dann tritt danach eine zivilichte Person aus Osteuropa an ihn heran und möchte ihn doch bitten, bei seinem kleinen Kumite-Turnier mitzumachen, was er privat organisiert. Er könne doch da auch $1 Million gewinnen oder 1 Million Euro. Und er will nicht. Er sagt nein, danke. Und natürlich wird dann standet die Tochter verschleppt und gesagt, wenn du die wieder haben willst, dann kämpfst du aber schön bei uns mit. Und dann reist er nach Osteuropa und da gibt's dann auf die Umme. Da ist dann dieses Kampfsportturnier und da gibt's ein paar Leute, die sind freiwillig da. Ein paar andere wurden ebenfalls genötigt, daran teilzunehmen, indem Familienmitglieder verschleppt wurden. Und ich sag's mal, wie es ist, das war's von der Handlung her. Ne? Dann ist da dieses Kampfturnier, also du siehst Turnierszenen, du siehst natürlich auch in wirklich fantastisch aufgemachter Optik, genau wie damals, eine Montage nach der anderen zu treibender Musik, die auch durchaus von Komponisten und Sängern ist. Also die Namen Paul Herzog und Stan Bush, es gibt vielleicht Leute, die denen was sagen, die sich mit diesen Filmen auskennen, die waren unter anderem auch schon, ich glaube, bei Dingen wie Bloodsport und so mit drin. Also es ist wirklich genau diese typische Hintergrundmusik, die man auch aus Prügelspielen kennt, die das Ganze dann begleitet. Und es sind richtig, richtig geil inszenierte Kämpfe zu sehen. Es sind diese Trainingsmontagen. Die Bösewichte sind natürlich alles Abziehbilder vor dem Herrn. Es gibt diesen einen großen Kämpfer, der vor Muskeln nur so strotzt und der natürlich auch alle anderen fertig machen soll. Und der verständigt sich vorwiegend mit den Silben ah und oh. Und mehr macht er eigentlich auch dazwischen nicht.
Also wie wir im Grunde.
Ja, also ab und an erzählt er dann auch mal was. Aber das Schöne ist, wenn man erkennt sehr, sehr viele Gesichter. Das sind alles Gesichter, von denen ich ehrlich gesagt keinen einzigen Namen kenne. Also ich kenne wirklich die Namen nicht, aber du erkennst die Leute wieder und denkst, Moment mal, den habe ich doch damals bei Bloodsport gesehen, den habe ich bei The Quest gesehen. Dann ist da auch noch mal irgendeine Dame bei, die damals auch eine Martial-Arts-Kämpferin war und in diesen Film mitgewirkt hat. Die ist jetzt seine Trainerin unter anderem, seine Mentorin mit, weil natürlich hat er auch erprobte Kampfsportler, die ihm als Mentoren zur Seite stehen. Und das ist einfach wirklich so eine Liebeserklärung an diese Zeit und diese Optik. Und es trifft auch wirklich, es trifft genau diesen Vibe dieser Filme damals, schafft es aber an ein, zwei Stellen, das trotzdem modern wirken zu lassen. Also es wirkt nicht trashig, es wirkt wirklich hochwertig. Es ist, glaube ich, keine teure große Produktion gewesen. Kann man sich ja auch schon denken, wenn sowas über Kickstarter finanziert wird. Also es ist wirklich so ein Liebhaberprojekt. Und es macht wirklich unfassbar viel Spaß, dazu zu gucken. Der Film ist unfassbar kurzweilig. Der sieht schön aus, die Musik ist geil. Und die Darsteller sind halt vorwiegend natürlich dafür da, um sich auf die Kloppe zu hauen. Und was ich persönlich sehr angenehm fand zum Beispiel, weil wenn wir uns mal an diese Filme von damals erinnern, das sind ja immer alles muskelbepackte, testosterongeladene Kerle gewesen. Und jetzt bei dem Turnier ist halt auch einfach mal eine Frau dabei, die dann auch mal dem einen oder anderen Kerl da die Rübe zerbeult. Und das fand ich persönlich irgendwie ganz charmant, weil ich glaube, dass sie dadurch auch probiert haben, das Ganze doch noch mal so ein bisschen aus dieser Testosteron-Ecke rauszuholen und da auch noch mal so ein bisschen, die neuen Wege zu gehen und denen auch noch mal eine starke Frau entgegenzusetzen. Und das fand ich persönlich sehr angenehm. Mhm. Und ja, es macht Spaß. Also ich kann den wirklich jedem nur ans Herz legen. Der ist, glaube ich, auch erst dieses Jahr rausgekommen, meine ich. Kann sein, dass der schon mal irgendwo auf dem Filmfest oder irgendwas gelaufen ist. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber
Laut seinem IMDb-Eintrag hat er sogar schon einen handfesten Skandal. Der erste Eintrag, der mir gezeigt wird, ist hier.
Fantastisch.
Leute, hört auf, euch über den Film zu beschweren und zu sagen, dass der Filmemacher schuld ist. Der hat hier gar nichts damit zu tun. Der ist wohl offensichtlich vorm Ende rausgeflogen und in der Postproduktion haben die Produzenten den Film zusammengeschnipselt.
Ja.
Legendär.
Ja, er kriegt nicht.
Haben sie gut gemacht.
Er kriegt nicht besonders viel Liebe, aber auch das muss ja nichts heißen. Also.
Nee, ich kann das auch verstehen, dass der nicht so viele wie kriegt. Ich glaube, du musst schon irgendwie so ein bisschen, also als ich in meinem Podcast drüber geredet habe mit Krischer, hat er mir auch gesagt, komm, geh mir doch weg damit. Was soll ich mit dem Scheiß? Das war auch gar kein Interesse daran. Aber ich bin vorwiegend darüber gestolpert, weil ich bei Letterboxd eine Review davon gelesen hatte von Daniel Schröckert von Kino Plus, der da wirklich wie so ein emotionales Kind über diesen Film erzählt hat. Und da habe ich gesagt, so, den will ich jetzt sehen. Und dann gab es den neulich mal für 99 Cent bei Amazon zu leihen. Und hey, für 99 Cent.
Ja, da haben wir alle schon viele schlimme Dinge getan.
Ja, aber das war gut. Also das hat mir wirklich gefallen. Ich hatte wirklich eine tolle zwei Stunden. Der hat eine ordentliche Härte. Der hat tolle Kampfszenen. Dass die sie diese ganzen Darsteller da wieder aus der Versenkung geholt haben, dachte ich auch so, sag mal, wo habt ihr die denn alle her? Warum leben die denn überhaupt alle noch? Also das macht einfach Spaß. Also wenn man diese Filme mag, wenn ihr sowas übrig habt für diese Filme, dann kann ich den schon sehr empfehlen. Aber ich glaube, Leute, die den denken, wow, ich sehe hier jetzt irgendwie so einen krass durchgestylten, weiß ich nicht, Actionfilm à la The Raid, sag ich jetzt mal. Oder was war denn das damals hier? Ong Bak war doch auch vor 20 Jahren oder wann der rauskam, auch so ein Ding, was so aus dem Nichts so alle Leute begeistert hat. Aber das ist eine ganz andere Art von Film. Also hier ist es wirklich, zwei Leute stehen sich auf dem Turnierfeld gegenüber und kloppen sich da. Ne? Und ja.
Das ja, mit dieser Review, die du jetzt am Ende noch quasi als Zusammenfassung hinten rangeholt hast, da hast du unseren Steven direkt in der Tasche. Ja, also so kann man das eigentlich behaupten. Ich glaube, das ist auch jemand, der dem Bloodsport durchaus zugeneigt ist. Das ist halt so, wenn du so eine Art Filme drehst, das ist so, als würdest du dich entschließen, in einer Progressive Polka Black Metal Band zu spielen. Du bist halt Nische, aber die Progressive Polka Black Metal Fans auf der Welt, die es gibt, die werden es halt abfeiern, ne? Und dann hast du dich halt dafür committed, dass du halt einfach in dieser Zielgruppe, die halt zwar verschwindend gering ist, aber da bist du halt ein Held und der Rest ignoriert's. Und ich finde, das ist ein schönes Commitment.
Ja, das finde ich auch. Ich mag es auch, wenn es dann doch mal wieder Leute gibt, die sich sowas auch einfach trauen, solche Projekte dann mal zu verwirklichen und das dann auch wirklich durchziehen und machen, auch wenn es anscheinend ja Probleme gegeben hat. Da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so mit auseinandergesetzt. Aber dass man einfach nochmal probiert, so ein Kino von damals irgendwie auf einer zeitgemäßen Ebene nochmal irgendwie wieder zu holen, ohne so einen Aufguss oder ein Remake oder was auch immer zu machen, sondern das wirklich so sich selber neu zu erdenken und neu zu stricken, das fand ich, ich fand's einfach geil. Das Kind in mir hat sich einfach gefreut. So, ne, also das wäre so ein Film gewesen, wenn ich damals den mit 12 gesehen hätte, der ist halt ab 18 freigegeben. Da hätte man sich richtig gefreut, dass man jetzt diesen Film gesehen hat, der eigentlich ab 18 ist, den man eigentlich gar nicht hätte sehen dürfen.
Das ist so, wie man als Kind dann Street Fighter geschaut hat und einfach nur total begeistert war, wo es die letzte Obergurke war.
Also da würde ich jetzt auch leider, schwierig.
Also ich muss sagen, als Kind, den 7-jährigen Sandro hat das auch definitiv ins Herz getroffen.
Da hab ich auch so ein paar Filme, die ich damals ziemlich toll fand. Und wenn ich sie heute sehe, denke ich,
nicht so gut gealtert. Nein.
Ach, Jakob, Mensch.
Aber Jean-Claude Van Damme vereint das. Deswegen kam ich halt gerade so ein bisschen drauf, ne?
Ja. Der spielt leider nicht mit. Den haben sie nicht gekriegt, aber naja.
Aktuell 4,99. The Last Kumite ist also quasi Bloodsport bei Temu gekauft. Für 4,99 kann man ja mal machen, wenn man da so einen Film dafür hat.
Du, die gibt's auch im teuren 4K UHD-Steelbook, glaube ich. Also wer richtig Geld ausgeben will, kann und das auch machen.
Also er steht hier unter den Trivias, der ist von Fans für Fans. Ja. Und wo better sein Geld mal reinpumpen als hier? Ist doch gut.
Finde ich auch.
Ich wurde heute Morgen schon getrash-shamed von unserem Freund Steven. Der Sandro war live dabei. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe und ich habe heute Urlaub. Und dann habe ich mir gedacht, ich bleib mit meinen Mädchen auf dem Sofa sitzen und guck einfach mal, ohne groß drüber nachzudenken, einen Film. Und schon kam der Steven um die Ecke, hat gesagt, ich verstehe den Mo nicht, der guckt sich nur noch Scheiße an. So, das war so ungefähr das Zitat. Also Trash-Shaming vom Feinsten, denn ich habe Afraid gesehen. Brandaktuelle Blumhouse-Produktion, Regie führt Chris Weitz. Der hat auch schon andere Filme gemacht, unter anderem zum Beispiel About a Boy, den mag ja der Berg so gerne. Kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Fand ich aber nur interessant, dass der halt About a Boy gemacht hat. Falls ihr den Trailer noch nicht gesehen habt oder gar nicht wisst, was das ist, es geht im Grunde um, also das Wort Afraid, hinten das A und I, die sind natürlich rot, weil es geht um AI, es geht um KI. Die Familie Curtis wird ausgewählt, um ein neues Haushaltsgerät zu testen. Und dieses Haushaltsgerät hat eine Stimmeinheit, die spricht. Und dann werden im ganzen Haus so kleine sogenannte Augen verteilt. Und im Grunde ist die Idee dahinter, dass die KI von der Familie lernen soll, was für eine Familie wichtig ist und kann halt viele Dinge übernehmen. Sprich, Rechnung bezahlen, Thermostat, bla und blub, zipp und zapp. Also all das Positive, was wir uns eigentlich wünschen. Aber natürlich ist das alles nicht so, wie es ist. Wir sehen das im Trailer. Das wird auch damit geworben, dass das dieselben Produzenten sind, die auch Megan gemacht haben. Das ist ja irgendwie was, was quasi so in diesem Megan-Universum spielen könnte. Und der kommt auch bei der Kritik nicht gut weg. Also Steven sagte heute Morgen, bei Rotten Tomatoes hat er eine stabile 23 von den Kritikern. 52 von den Zuschauern. The Crow hat interessanterweise auch eine 23. Also das ist schon auf demselben Level. Aber ich sag das mal gleich vorweg, auch für das Thema, was wir nachher noch haben, wenn wir über The Crow reden. Ich fand den hier besser als The Crow. Ich fand den nicht mal schlecht. Der ist auf jeden Fall so, dass der uns die dunkelste Seite, die dunkelste mögliche Seite einer KI zeigt. Also das ist im Grunde schon Next Level Skynet hier, das Ding. Die Einheit hat eine Frauenstimme und sie übernimmt die Mutterrolle, dann die Beschützerrolle und dann halt eben auch die böse Rolle. Das ist auch gar kein Spoiler, denn direkt nach Minute 1, also schon mit dem, eigentlich schon mit dem Vorspann, also bei Sekunde 1 sehen wir, dass das ein böser Film ist und dass die KI auf jeden Fall böse ist, weil das Intro ist mit der nur denkbar schlechtesten ChatGPT-KI geschrieben worden. Es sieht also wirklich gruselig grauenhaft aus. Und ist dann quasi, dann gibt es diesen Schnitt, dass wir das, was wir gerade gesehen haben, guckt sich ein kleines Mädchen auf einem Tablet an. Und wir sehen halt direkt in den ersten 10 Minuten, dass diese KI schon mal bei einer anderen Familie war und das ging nicht gut aus. Und dann lernen wir diese neue Familie kennen, 2 Kinder, ein Ehepaar, die sich jeden Morgen beim Aufwachen sagen, dass sie sich lieben und alles ist gut. Der Mann hat einen guten Job, die Frau hat ein bisschen zurückgesteckt, weil sie die Kindererziehung übernommen hat, ist aber gerade dabei, wieder darüber nachzudenken, ihre Doktorarbeit zu schreiben. Also schon better class, die haben schon Geld und er ist auch in einem Unternehmen, das dann eben mit dem Unternehmen zusammenarbeitet, das diese KI da entwickelt. Es kommt, wie es kommen muss, das Ding geht in die Bude und übernimmt dann alles und ab da passieren dann gruselige, grauenhafte Dinge. So, das ist der Film. Ich habe nichts anderes erwartet als das. Und ja, der bietet genug Sachen, wo der Steven auch nicht ganz Unrecht hat mit, das müsste eigentlich Shitstorm-worthy sein, weil die es gibt ein paar Entscheidungen, wo man sich schon fragen muss, habt ihr das gerade alles nicht mitgekriegt, was da war? Das Ende vor allem ist tatsächlich so, also ist schwierig hinzunehmen und ich vermute, dass sie darauf anspielen, dass es mehr als einen Film davon geben soll. Das ist nicht so, dass es ein offenes Ende ist, es ist einfach nur nicht so zufriedenstellend vielleicht, wie einige das haben wollten. Aber das ist auf jeden Fall eins der Enden, die so in Richtung, weiß nicht, ob ihr den Film mit Denzel Washington, Demon, kennt. Das ist auch kein zufriedenstellendes Ende, aber es ist an der Stelle das richtige Ende. Und hier ist das auch so. Der ist, ich würde mal sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 ist das eine solide 6. Den kannst du machen, den kannst du gucken. Das hast du alles schon mal gesehen. Die versuchen mit dem bisschen, was sie haben, auch wirklich eine spannende Geschichte zu erzählen. Es gibt so gut wie gar keinen Jumpscare. Der Titel Horror ist absolut falsch. Das ist kein Horror. Das ist im besten Fall ist das ein durchwachsener KI-Thriller, der uns eben vor Augen führen soll, was da alles noch passiert, wenn du einer KI quasi in deine Bude lässt. Ihr kennt ja auch alle diese Gruselgeschichten, dass die Alexa ständig mithört und plötzlich habt ihr Kürbisse vor der Tür, weil ihr die aus Versehen bestellt habt. Oder euer Google.
Ganz schlimmes Szenario, wo was du da aufmachst. Das ist einfach, oh Gott.
Das ist immer die Kürbisse.
Ja, die Kürbisse ist für einiges das erschreckend. Also,
ja.
Es ist durchwachsen. Ich habe mich nicht gelangweilt. Ich habe keinen Second Screen gehabt. Ich würde nicht sagen, dass ich noch in 3 Wochen oder so weiß genau, was da passiert ist. Aber so viel Hass braucht man dem jetzt nicht entgegenzugeben. Ist ein solides Ding. Wenn ihr den noch im Kino findet, könnt ihr den machen.
Aber auf was für einer Ebene arbeitet der denn? Ich kann das irgendwie noch nicht so ganz erfassen. Also ist das dann eher so die Atmosphäre, die da erschaffen wird, wo man so ein Unwohlsein kriegt?
Ja, also am Anfang ist das tatsächlich so, wir sehen ja so ein Stückchen diese alte Familie.
Ja.
Und da sitzen, die hocken zusammen, das Kind guckt auf ein Pad und dann spricht die KI mit ihr und sagt, du, deine Eltern wollen mich wegschicken, aber ich habe noch ein Abschiedsgeschenk für dich.
So, ja, die versucht sozusagen die Familienmitglieder für sich zu gewinnen und dann auch voneinander zu beschützen, ja, so ein bisschen.
Genau, Dann geht das kleine Mädchen die Treppe runter, dann wird es kurzzeitig wirklich spooky, weil dann optisch Dinge passieren, die schon gruselig sind. Also wenn die, Alter, wenn die in meiner Bude passieren würden, würde ich durchdrehen. In dem Film wirkt das halt, ist das alles nicht so scary. Und genauso ist das, wie Sandro gerade gesagt hat. Also sie versucht mit allen beste Freunde zu sein. Das ist bei dem kleinen Jungen natürlich einfacher als bei einer 16-Jährigen. Aber die 16-Jährige macht halt irgendetwas, das sieht man auch im Trailer, sie trifft eine nicht so kluge Entscheidung, die dann auch zu etwas führt und das wiederum führt zu etwas, das dann in Richtung Rache geht. Parallel dazu schleimt sie sich bei der Mutter ein, die am Anfang ganz skeptisch ist und sagt dir, du bist doch eine starke Frau, du solltest deine Doktorandenarbeit wieder aufnehmen, ich helfe dir dabei und so. Und dann ist es halt so, dass es kippt. Die Frau, die zuerst kritisch war, wollen wir das alles haben im Haus, ist dann Fan. Und der Mann, der immer weiter hinter die Kulissen guckt, der sagt, irgendwas ist hier fischig, das stimmt irgendwie nicht. Unser Freund David Mitchell, wie heißt der, aus Last Night with the Devil.
David Desmalchian.
Danke, David
Desmalchian. Ein Millionengesicht.
Hat hier auch eine kleine Rolle. Er ist wieder so der Creep in der Ecke. mit einer Tip-Top-Frisur. Also, ich fand den nicht schlecht. Kann man durchaus machen.
Okay. Ich musste gerade die ganze Zeit an eine Simpsons-Folge denken, aus der Halloween, so eine Halloween-Folge, wo sie auch so eine KI ins Haus kriegen und die haben es damals von, glaube ich, 2001 geklaut, also aus Odyssee im Weltraum, wo ja auch, das ist ja auch so, also vom Ding her, da ist ja auch so eine KI, die mit dem Schiff integriert ist und dann irgendwie so nach und nach sich da verselbstständigt. Aber irgendwie klang das gerade 1:1 so, als hätte er sich von dieser Simpsons-Folge inspirieren lassen.
Ja, also aus allem, was schon mal schiefgegangen ist im Grunde. Also das ist ja im Grunde, ist das in Megan, ist das halt die Pippi, die rumflitzt und tanzt. Und hier ist es halt so eine Riesen-Alexa, die in der Küche steht.
Als jemand, der dem Horrorgenre schon durchaus zugetan ist oder generell dem Genrefilm, ist Blumhouse natürlich da. Also ich habe ja letztens auch Night Swim für euch mitgebracht.
Ja.
Also niemand schafft es, so viel belanglose FSK-12-Horrorfilme zu machen wie der Typ. Der reiht sich jetzt hier offensichtlich ein, aber das Grundthema ist natürlich spannend. So, ne? Ich bin durchaus ja auch so ein Skeptiker, wenn ich in so einem Tesla sitze, und mir so denke, wenn ich überhaupt, also eigentlich kann ich auch pennen jetzt die drei Stunden. Ich bin da einfach zu skeptisch. Von daher, vielleicht kitzelt der irgendwas in mir. Ich glaube, das ist sogar ein Film, der ganz gut zu Hause funktioniert statt im Kino, weil du ja diese Geräte um dich drumherum hast. Und dann guckst du vielleicht doch mal hinter dich, ob die Haustierkamera schon wieder losgefahren ist. Das ist richtig creepy, wenn meine Sofabegleitung, wenn sie nicht da ist, wir haben hier so eine Haustierkamera und die kommt um die Ecke mit diesem kleinen Roboter, der mich dann heimlich filmt.
Weißt du? Und mal guckt.
Und dann schreibst du so, hä, was machst du gerade? Ich bin das nicht.
Ja, okay. Hervorragend.
Ja, genau. Ja.
Und dann fängt eine zweite Maschine fängt an, dich mit Katzenleckerlis zu bewerfen. Und dann ist irgendwann,
so weit ist es noch
unter
nicht.
Unter einem Berg Katzenleckerlis sieht man dann nur noch die Hand.
Und dann kommt noch der Staubsaugroboter und greift ebenfalls deine Füße an.
Ja.
Aber ich glaube einfach thematisch, weißt du, was ich cool finde? Ich glaube, uns werden in Zukunft noch sehr, sehr viele Filme dieser Art auf uns zukommen, weil das Thema ist jetzt ja nun wirklich komplett, also neu ist es nicht mehr, aber mittlerweile so weit, dass es wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und sehr viel Potenzial bietet und auch gerade sehr viel Bezug zum realen und zum Alltagsleben bietet. Mhm. Und ich denke mal, dass wir da in Zukunft auch noch mal von ich sag jetzt mal hochkarätigeren Produktionen überrascht werden könnten, weil das Potenzial ist eigentlich unendlich. Mhm.
Ja, da hast du zwei richtige Dinge gesagt. Und zum einen, dass Dinge, Themen dieser Art in Filmen und Serien auf uns zukommen, stimmt, habe ich was mitgebracht. Und zum einen deckt es auch deinen Punkt ab, ist ja kein neues Thema. Ist nämlich insofern kein neues Thema, dass ich eine Spin-off-Anime-Serie von einem Film von 1984 mitgebracht habe, nämlich Terminator Zero. Die thematisch doch eigentlich ganz gut zum, also ich weiß nicht, ob du es geplant hattest, Mo, aber das ist ja, also man sagt ja auch, ich sag immer Skynet, ich sag nicht Alexa.
Wie das hier ineinander greift.
Fantastisch.
Perfektes Drehbuch schreiben. Wie gehe ich da ran? Ich kann ja einfach mal, ich frag einfach mal, was ist euer Lieblings-Terminator-Film?
Zwei.
Man sieht dein Nicken nicht. Also ja, zwei.
Also ja, doch. Für mich sind, die funktionieren beide schon gut. Eins und zwei, ab da nicht mehr so. Aber zwei ist zu eins auch schon so ein Sprung, dass ich doch zwei. Mhm.
Also was ich dachte denn? Schon, du sagst jetzt Salivation. Und dann wäre ich gegangen.
Nein, mit den anderen kann ich
Genesis, bitte, ja.
Mit den anderen kann ich gar nichts anfangen.
Also. Aber das ist ja, da bin ich ja immer so, ich mag die ja irgendwie außer denen hier mit Bale. Ich kann den allen was abgewinnen, tatsächlich.
Wow, okay. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir das jetzt machen müssen, aber das müssen wir ausdiskutieren. Also okay.
Wenn du schon Terminator
hast. Einzig relevante Nachfolger, der
es
auch...
Es ist sowieso so, ganz kurz mal eben, so, wenn ich auf die Uhr gucke, was wir hier wegsabbeln, Freunde, wir machen hier einen Zweiteiler drauf. Das ist schon mal ziemlich sicher. Wir kommen keinen Schritt voran. Aber hau mal raus, weil das ist eine spannende Diskussion.
Also mit The Crow müssen wir ja auf jeden Fall heute noch delivern, weil das ist sonst False Marketing. Aber ich finde ja... Interessant, aber überraschend ist es natürlich nicht, ist, dass ihr gesagt habt, zwei, manche sagen vielleicht noch einen ersten, aber insgesamt war er eigentlich qualitativ danach Schluss. Also zumindest was den Uplift anging. Da sind wir uns sicherlich alle einig, alle Filmfans sind sich da sicherlich einig. Und das ist ein bisschen schade, weil es gibt ja im Alien-Franchise, was artverwandt auch zeitlich ganz gut passt, sieht man ja, da wird sich noch nach wie vor ausgetobt und qualitativ gibt's da auch immer noch wieder Ausbrüche nach oben und unten. Aber Terminator ist sehr tot, was die Qualität angeht. Und ich fand ja, Salvation hat zumindest uns gesagt, okay, wir erzählen euch mal eine Geschichte in diesem Universum, weil das ist super spannend, ohne immer die gleichen Arnie-Tropes zu bedienen und die Geschichte neu aufzulegen, weißt du?
Aber das ist ja gerade, also das, wo du gerade sagst mit Alien, ich kann das durchaus nachvollziehen, was da der Gedanke dahinter ist, aber du hast ja im nächsten Satz schon genau das gesagt, was wieder dagegen spricht. Irgendwie Terminator ist einfach mit Schwarzenegger verbunden, so. Und das ist immer, dass das einfach ein Franchise ist, was auf, Schwarzenegger aufbaut und sich ganz schwer von diesem Charakter einfach lösen kann. Was jetzt nicht heißen soll, dass die späteren Filme, wo er wieder dabei war, jetzt, also gerade die wirklich späteren Filme, nicht der dritte jetzt, die nehme ich nochmal so ein bisschen raus, aber das ist ja, also, ja gut, da wurde es natürlich auch wieder auf ihn aufgebaut und irgendwie probiert, die Sache mit dem Alter da noch unterzukriegen. Aber bei Alien kannst du ja immer wieder neue Wege gehen, weil es da ja letztendlich nur um dasselbe Thema geht. Aber das, was du drum baust, das, was du drum strickst, da kannst du halt wirklich nochmal sehr kreativ sein und bist nicht auf diese eine Figur immer angewiesen, auf so einer gewissen Ebene.
Ja, aber das stimmt natürlich. Und ich meine, als Arnie dann Familienvater wurde, war es für mich dann auch irgendwann, habe ich da auch akzeptiert, dass das vorbei ist hier. Was halt sehr schade ist. Weil ich habe mir als durchaus Fan dieser Filme auch, auch der siebenjährige Sandro guckt sich Terminator 2 an auf so einer verleierten Videokassette, Pro 7 aufgenommen, 22:25 ich liebe das halt. Schön. Und ich habe mir aber immer gewünscht, das Spannendste war für mich das Intro. Bei Terminator 1 und 2. Also zumindest was in meinem weil da war ja das Kopfkino gefragt. Und gedacht, Terminator 4 hat mir das ein bisschen gezeigt, aber auch wieder ein bisschen ruiniert, muss man fairerweise natürlich auch sagen. Jetzt kommt Terminator 4 war das? Salvation? Ja, genau. Und jetzt kommt Terminator 0 um die Ecke und spinnt zumindest mal, also kitzelt diesen Nerv, weil wir uns, also erstmal grundsätzlich, das kann ich allen sagen, wer jetzt hier Arnie erwartet, auch in der Anime-Form, der wird enttäuscht ausmachen. Oh. Das hat im Prinzip mit den Terminator-Sachen, mit dem ersten zwei Terminator-Filmen nichts zu tun. Das spielt in zwei Zeitlinien, 1997, ne, wissen wir, Judgment Day, also kurz vor diesem Tag der Abrechnung. Zeitlinien in Terminator fangen jetzt gar nicht erst an, das zu erklären, weil ich selber sind die durchblicke. Und dann spielt die zweite im Jahre 2022 in eben jener dystopischen Zukunft, die wir zum Beispiel auch in Salvation sehen. Und im Zentrum dieser Handlung steht ein Wissenschaftler, ähnlich wie auch in Terminator 2, haben wir hier wieder einen Wissenschaftler, der eben an dieser KI forscht, aber eben nicht in der USA, sondern in Japan. Sieht er diesen Judgment Day kommen, er hat Visionen davon und er schafft, um Skynet aufzuhalten, ne, weil wir ja wissen, auf das alles hinausläuft, entwickelt er eine eigene KI namens Kokoro. Eine KI, die lernfähig ist und nicht nur zur Optimierung ist, sondern eigentlich quasi in Symbiose mit dem Menschen entwickelt wird, um eben dieser Bedrohung durch Skynet Herr zu werden. Und ja, dann passiert das halt mit dem Judgment Day und Skynet sendet wieder einen Terminator in die Vergangenheit. Es ist aber nicht der Terminator, es ist diesmal, er wird gesprochen von Timothy Olyphant, der das auch sehr, sehr geile Stimme. Ich könnte mir den auch gut als Live-Action-Terminator vorstellen. um eine Person zu eliminieren, soweit es so bekannt, also diesen Wissenschaftler eben, aber eben auch seine Familie. Also man erweitert das diesmal auf ein familiäres Spektrum. Und ja, Mo, es kommen auch Kinder vor, die sind auch nicht immer cool, aber die sind zumindest nicht so nervig, dass man dass man da jetzt gleich ausmacht. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass sich ja, Mo hat so ein Problem mit hyperintelligenten, nervigen Kindern.
Ich hab schon mal gefragt, wie du das so erklärst jetzt, ja.
Es ist
ja.
Also ich hätte auch kurz die Zwischenfrage irgendwie stellen, aber ich kann das sehr gut verstehen. Ich habe das manchmal auch. Also Rick kann mich da auch ganz furchtbar drüber aufregen, wie man solche Rollen.
Können wir
wie man mit solchen Rollen manche Filme wirklich torpedieren kann.
Ja. Die sind zumindest jetzt alle nicht neunmal klug und so, aber es ist halt. Also ne, man muss sich das vor Augen führen und das ist halt auch mein Struggle und ich bin ein bisschen drumherum getänzelt, weil ich bin nicht der größte Anime-Fan. Es gibt hier und da immer mal wieder, also nur von der Stilistik. Ich komme nicht ganz so an Animationssachen ran und wenn die dann auch im Anime-Style sind, ich meine, die reden halt, wie sie reden. Die Bewegungen sind halt so, ne, wie man das halt kennt aus Anime-Produktion. Und wenn man sich davon so ein bisschen lösen kann, ist das aber trotzdem das richtige Medium, das zu erzählen, weil es halt einfach super viel Möglichkeiten bietet, wo du eben nicht durch trashiges Verjüngungs-CGI oder sowas abgelenkt wirst. Und es ist halt auch durchaus brutal. Also das ist wirklich eine FSK 18 Anime-Serie. Netflix gibt ja keine FSK raus, aber ich würde es als solche bezeichnen. Gleichzeitig schickt die Widerstandsbewegung eine Kämpferin, Aiko heißt sie, glaube ich, aus der Zukunft in die Vergangenheit, um die Kinder zu beschützen. Das heißt, das Grundsetting ist ähnlich. Was dann aber passiert ist, ist eine sehr philosophische auch Auseinandersetzung mit diesem Terminator, mit dieser Urangst des Menschen, ne, dass die KI aus einer Zukunft das hier alles verändern kann und macht eben auch tatsächlich dieses Paradoxon auf. In dem Moment, wo sie zurückkehrt, und das weiß sie schon, endet sie sowieso in einer neuen Zeitlinie. Das heißt, die Spannung ist hier immer, im Terminator wird sich das ja relativ einfach gemacht, wenn John Connor tot ist, dann war's das. Wenn er überlebt, dann eben nicht. Ja, dann wird die Rebellion gegen die Maschinen weitergeführt. Hier ist es aber so, man weiß gar nicht, was passiert. Und sie weiß das eben auch nicht, wenn sie die beschützt. Das heißt, sie rennt eigentlich irgendeiner Zukunft entgegen, die sie gar nicht kennt. Und dadurch, also so ein bisschen Multiverse-mäßig. Und das finde ich cool. Und in den Gesprächen zwischen dem Entwickler und seiner KI, Kokoro, die ja da entsteht, geht es halt auch immer wieder um komplexe Fragen, um den Untergang unserer Spezies und warum. Also dieser philosophische Kern, der in Terminator drinsteckt, wird hier extrem ausgearbeitet und eben immer wieder für Menschenhasser, wie wir das ja sind, dieses Zünglein an der Waage, haben wir es überhaupt verdient oder bis zu welchem Grad ist das Menschliche überhaupt eine Sicherstellung dafür, dass die Welt überlebt und so weiter, ne? Ist auch kein monotones Gefasel, klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, es ist also wirklich das, was ich mir als Terminator-Fan gewünscht habe. Und wie gesagt, eigentlich kann ich es thematisch und von der Härte und von den Konsequenzen, die das hat und auch von den Figurenzeichnungen, kann ich es wirklich jedem Terminator-Fan empfehlen. Das guckt sich ganz gut weg. Ich glaube, das sind 8 Folgen, je nicht ganz eine Stunde. Also so ein bisschen Sitzfleisch braucht man schon, aber das Pace ist trotzdem sehr gut. Also immer wieder, wenn du denkst, okay, jetzt habt ihr aber genug gelabert, dann wird wieder irgendein Mensch das Herz rausgerissen. Das passt schon soweit. Und das Zeichenstil, also für Anime-Fans, ich habe mich informiert, Production IG, also die haben da nichts anbrennen lassen. Ne? Die haben hier Ghost in the Shell gemacht, Attack on Titan, Neon Genesis Evangelion. Also es ist schon State of the Art gemacht und Netflix hat da richtig Geld reingelegt. Ich find's geil, mir hat's gefallen. Ich musste mich einfach nur an das Anime-Thema gewöhnen. Und der Terminator-Fan in mir ist tatsächlich glücklich und möchte mehr davon sehen. Und es wird wohl auch noch mehr kommen. Also kann ich euch empfehlen.
Ja, es ist der letzte Satz, was du so, ne, trotz des Anime-Stils. Ich komme damit, ich bin halt auch gar kein Anime. Wirklich so 0,0,000 bis auf Pokémon in der Jugend, wenn man das denn zählen darf. So, das aber das kann, also das, ne? Aber da war ich 12 oder 10 so und das war halt ein Phänomen. Aber Ich habe das mal hier und da probiert, aber ich komme da irgendwie immer nicht ran. Aber wenn man dann sowas hat, was einen thematisch interessiert, und Terminator bin ich halt schon sehr, sehr interessiert, vielleicht muss ich da auch mal wieder über meinen Schatten springen und es doch mal wieder probieren. Aber ist das wirklich ganz komplett gezeichnet oder ist das irgendwie auch wieder so eine Mischung zwischen irgendwas? Oder ist das wirklich ganz, ganz klassisch?
Klassischer Anime, der wirklich auch aussieht, als wäre in den 90ern entstanden, mit all seinen Vor- und Nachteilen.
Okay. Ja, okay. Ne, weil es gibt ja manchmal mittlerweile schon so Zeichengeschichten, die da durcheinander gemischt werden und nochmal irgendwelche anderen Effekte damit reinbringen, die jetzt eher dreidimensionaler wirken, ne? Oder ein bisschen.
Ja, oder sowas wie Blue Eye Samurai letztes Jahr, das war ja auch quasi viel CGI, aber sah ein bisschen nach Anime aus, war auch gar kein amerikanisches Studio. Nee, es ist wirklich ganz klassisch aus Japan ein Anime, ja.
Das gab's doch auch mal mit Matrix, oder?
Damals. Animatrix damals, ja.
Animatrix, das habe ich gesehen da. Also ich erinnere mich nicht mehr dran. Aber
das war cool.
Aber das war cool, das weiß ich noch. Das waren ja auch so Kurzfilme, ne? Meine ich, so kürzere Geschichten, ja. Also nicht
gab es so auch mit Blade Runner, als Blade Runner 2049 kam, hat dieses Studio, glaube ich, auch Blade Runner Kurzfilme gemacht, die auch sehr empfehlenswert sind. Generell Dystopie finde ich, Cyberpunk und Anime in der Kombination, muss ich sagen, passt das gut zusammen. Ja.
Ja, ich hatte noch mal ein paar, wo es mir sowieso egal ist, wie es aussieht, ich gucke es eh immer, das war bei Star Wars, als sie Kurzfilme daraus gebracht haben, wo sich ja diverse Studios austoben durften und einfach mal ausprobieren und Sachen machen. Und da war ja auch
was sehr viel Anime.
War auch Anime dabei und da fand ich es persönlich dann auch sehr passend.
Die zweite Staffel von Star Wars Visions ist sogar nur Anime.
Visions hieß, genau.
Das ist auch was für unseren Krummelmo Star Wars Abtrünnigen. Der mag das nicht mehr aus verständlichen Gründen, aber. Das sind nämlich losgelöste Geschichten. Da gibt es mal Samurais mit Lichtschwertern und richtig, so. Das ist schon geil gewesen. Ne?
Da haben sie wirklich gesagt, Macht unabhängig vom
Franchise. Es ist eigentlich Love, Death and Robots in Star Wars Universum, ne? So ein bisschen.
Ja, das stimmt. Klingt, ja, das passt.
Also,
das passt.
Wenn sie dann auch an einigen Stellen so konsequent sind, dann ich habe halt auch immer noch so ein Thema mit gezeichnetem Material. Das ist jetzt auch nicht so, wo ich sage, ja, da habe ich jetzt Bock drauf und dann gucke ich mir gleich so wie Terminator Zero hier 8 Stunden lang was an.
Die sind kurz. Die sind eher so manchmal so 15 Minuten lang. Also wirklich so kurz, Kurzfilmchen.
Also ich habe jetzt nebenbei auch schon so ein bisschen geguckt. Es hat eine relativ gute Bewertung mittlerweile schon. Wobei, wie aussagekräftig das ist, wissen wir heutzutage ja auch nicht so ganz genau. Aber es gibt so einen, der schreibt, Terminator Genisys ist nicht mehr das Schlechteste. Der hasst es also wie die Pest. Und andere sagen, das ist der würdige Nach- oder Vor- oder Parallelfolger von 2. Und man soll alle anderen vergessen. Das ist ja auch so ein Franchise.
Hä, aber Franchise doch selber immer. Wir vergessen jetzt alles und machen nochmal von vorne.
Ja, also die Frage
sagen alle Franchises mittlerweile.
Die Frage ist natürlich auch, wie oft kannst du denselben Gag machen? Also deswegen sind 1 und 2 auch so diese eine Einheit. Da ist der eigentliche Gag oder der Twist oder wie auch immer man das nennen will, ist da in Perfektion gemacht worden und danach dann nur noch immer wiederholt in anderen Varianten. Deswegen, ich kann den tatsächlich vielen davon nichts abgewinnen. Ist aber auch zum Teil schon zu lange her, dass ich die gesehen habe. Ja. Aber wir ändern jetzt mal so ein bisschen, was wir eigentlich vorhatten, weil das passt gerade so gut, weil wir von Comics geredet haben, von Gemalten. Und unser aller neuer Film des Jahres, da bin ich mir ja sicher, dass ich hier mit euch 2 Kollegen habe, die auch sagen würden, das ist der Film des Jahres, basiert ja auch tatsächlich auf einer grafischen Novelle, auf einem Comic, und zwar The Crow. Und gleich vorweg will ich schicken, wenn euch nicht reichen sollte, was der Jakob hier gleich bei uns sagt. Er hat sich nicht nur in seinem eigenen Podcast schon ganz hervorragend das Maul verbrannt darüber, sondern dann auch noch ein Solo-Video gemacht. Das ist also quasi wie Ekelmasturbation, wenn ihr das sehen wollt. Also auch da, ich weiß nicht, ob er jetzt direkt hier gleich mit der Tür ins Haus fällt. Film des Jahres, Jakob?
Ja.
Okay,
danke. Mach mal weiter, den Wichser.
Nein, er ist besser als Borderlands.
Ja, also das ist natürlich ein spannendes Thema, weil es.
Das heißt, in meiner Welt, Borderlands hat von mir einen halben Stern von 5 und The Crow hat einen von 5. In meiner Erinnerung war es. Ja, doch, einen von 5 habe ich gegeben. Okay. Ja.
Also The Crow, für die Leute, die unterm Stein leben, ist ein Remake des 1994er The Crow Films. Wir reden jetzt nicht über die Spin-offs, die der noch für sich hatte. Der wiederum basiert auf einem Comic, das der Comic-Autor geschrieben hat, um den Tod seiner großen Liebe zu verarbeiten. Und im Originalfilm, den viele Leute, die über den neuen lästern, gar nicht gesehen haben, das kann man immer rauslesen aus den Kritiken, wie ich finde, und raushören. Man kann dem Film jetzt nicht sagen, unterstellen, die Story gibt nicht viel her, weil das war damals auch schon nicht anders. Nee. Sie war, aber damals, warum ist das so ein Kultfilm geworden? Der hat so viel damals einfach richtig gemacht. Es gab die, was Preuers da gedreht hat, das ganze mysterische Surrounding auch um den Tod von Brandon Lee, aber maßgeblich eben, dass so vieles so dunkel war. Die Musik war herausragend und ist so super Hand in Hand gegangen mit dem, was wir gesehen haben. Und das maßgebliche Element, das wichtigste Element, was der Film hatte, was der neue leider nicht hat, ist, wir haben von Minute 2 an mit den beiden Hauptcharakteren gefiebert, geliebt, gelitten. Mhm. Und wir haben diesen Tod und diesen Verlust gespürt über diesen ganzen Film. Und das ist das Hauptelement, finde ich, woran der neue The Crow leidet. Weder die Schauspieler mit Herrn Skarsgård und FKA Twigs vermitteln mir an irgendeiner Stelle, dass sie sich lieben. Noch habe ich Bock, denen dabei zuzugucken die ganze Zeit. Es ist leider eins der Remakes, die wahrscheinlich... Also der ist ja sehr lange schon in der Produktionshölle gewesen, waren ja schon zig Leute dafür im Gespräch, die Eric Drake hätten spielen sollen. Vielleicht wäre auch alles andere besser gewesen. Vielleicht ist es auch einer der Filme, die einfach im Schrank hätten bleiben sollen, ähnlich wie Borderlands. Den hat es jetzt auch wirklich nicht gebraucht und hätte auch in diesem Giftschrank liegen bleiben können. Er macht schon das, was er machen muss, um in der Neuzeit zu bestehen. Ich glaube schon, dass ein jüngeres Publikum, das das Original nicht kennt, hier schon sagen wird, ja, ist irgendwie ein Rachefilm, dem ich was abgewinnen kann. Wir, die wir das Original kennen und auch nicht müde werden, das immer miteinander zu vergleichen, auch wenn das unfair ist, sagen natürlich, ja, der hat seine Schwächen und die Hauptschwäche ist halt eben, mir ist komplett egal, was mit den Leuten da passiert, unabhängig jetzt mal davon, dass sie hier noch diesen Extra-Twist reingebaut haben, den es im Original nicht gibt. Dieses Video, das MacGuffin, um das es geht, das gibt's ja im Original nicht und das hat mir einfach in beiden Filmen werden die Hauptcharaktere ja getötet. Das ist ja kein Spoiler, das weiß man ja. Aber im ersten habe ich das 100% geglaubt, dass das einfach passiert aus der Gewalt, die da gerade entstanden ist. Und hier ist das wieder so, aber wir können die Gewalt solo nicht erklären, sondern die Frau, die muss was haben, was jemand anders haben will und der hat das Sagen und deswegen killen wir die. Und dann denkst du dir nur, Alter, das ist so blöd. Also wirklich wegen einem Video auf dem Handy. Darum geht's. Und da denke ich mir doch, what the fuck, was ist mit der Cloud? Was sehen wir denn überhaupt auf diesem Video? Und bringt das nachher am Ende nicht alles durcheinander? Ich mochte den Film hier leider gar nicht. Also ich gebe ja keine Sterne, so wie du. Deswegen ist deine Einteilung ganz interessant mit einem halben Stern.
Dann
ist
nee, ein.
Also ein Stern.
Ein ganzer.
Okay. Also das ist ja, also ein Stern, deine Meinung kenne ich schon, aber du darfst gleich natürlich loslegen. Aber ich sehe schon, dass unserer Sandro brennt hier. Der muss jetzt auch mal was loswerden.
Der atmet schon schwer.
Ist es so? Eigentlich nicht. Interessanterweise. Aber brennen ist eine gute Überleitung, weil bei mir war es tatsächlich auch der Kult um den Film, in Zusammenspiel mit dem Soundtrack, ne, Burn von The Cure, die jüngst jetzt ihr neues Album für den 1.11. angekündigt haben, was ist mit der Musikwelt los, Leute?
Ich hoffe sehr, dass da überhaupt was kommt. Also nur von der Ankündigung allein kann ich nicht leben.
Ist ja nicht so, dass ich nicht in dem Bereich arbeite, aber es kommt. Gut, aber war einer meiner Lieblingssongs damals was war noch mit Nine Inch Nails mit drauf, Rage Against the Machine. Und da, das ist ähnlich wie damals auch Matrix. Gut, das war 5 Jahre später. Aber wie gut wurde denn damals in diesem Film einfach, selbst in den Raimi Spider-Man-Filmen war das noch so, der Soundtrack auch eingebaut und hat den Charakteren auch einfach subtil was mitgegeben, was die dann einfach mal nicht sagen mussten, sondern halt einfach die Stimmung, diesen Gothic-Look, die ganze Stadt. Ich meine, er hat das ja später in Dark City noch perfektioniert. Das hat irgendwie was also es war eher so ein Gotham City halt. Ne? Das war kein realistisches Setting, sondern es hat einfach so einen moody Look and Feel geschaffen. Die Charaktere waren alle überzeichnet, inklusive Brandon Lees Crow halt natürlich auch. Und deswegen hat das auch so gut funktioniert, weil du diese Prämisse, du hast das einfach alles akzeptiert. Und da war das Worldbuilding und die Atmosphäre einfach wichtiger und die Musik, alles, was dazugehört, war einfach wichtiger als
als die Story an sich. Ne? Die Story, ne, du hast es ja schon erwähnt, Mo, der Comic von James O'Barr, das hat halt ganz viel Schmerz und Frustration. Ne? Der Autor hat seine Frau bei einem Unfall verloren und hat diese ganze Wut, die er auf die Welt einfach hatte, um mit der Situation klarzukommen, in diese Graphic Novel eingebaut. Und die haben das sehr, sehr schön umgesetzt, aber ohne zu sinister zu werden. Weißt du, heute würde man so ein, also ich mag ja The Batman, ne, gebe ich ja zu, aber der ist halt, gibt's keine Hoffnung mehr in diesem Film. Und The Crow schafft das aber auch, dass du hier und da mal lachst. So gerade so im Zusammenspiel mit Ernie Hudson, der da so die letzte gute Seele ist irgendwie. Also es ist einfach ein perfekter Hangout-Film, der einfach nicht altert. Der ist genauso perfekt, wie er ist. Und ich glaube, das ist das Problem einfach, so eine Filme zu remaken, geht gar nicht. Gerade weil die Zeit die immer perfekter macht im Kollektivbewusstsein der Popkultur. Das haben die Fortsetzungen auch alle schon gezeigt. Und ich würde sagen, die sind teilweise noch schlimmer als dieses Remake hier. Aber ich bin der Meinung, wenn dieses Remake nicht The Crow heißen würde, wäre das ein Film, der würde zumindest halbwegs funktionieren. Für mich ist The Crow 2024 lange gar tatsächlich nicht so schlimm, wie er gemacht wurde. Das liegt aber auch daran, ich bin mit einer Erwartungshaltung rein, ne, da konnte ich drüber springen. Das war auf Kniehöhe. Und ich habe dann am Ende halt gemerkt, so, okay, der Film ist halt wirklich nicht gut. Also vor allem eben, was du gerade angesprochen hast, in dem, was er nimmt sich diese Beziehung und will die halt erstmal groß aufbauen. Und genau dieses Grundelement scheitert katastrophal. Bill Skarsgård kann eigentlich was. Ich weiß nicht, ob es am Zusammenspiel mit dieser Musikerin FKA Twix oder so. Vielleicht kann sie gut singen, um Gottes Willen. Aber sie kann halt nicht schauspielern. Und eigentlich ist es am Anfang ihr Film. Und das ist schon mal ganz schwierig, um da Eric Draven aufzubauen. Und für mich ist dieser ganze Film dann auch via, ne, am Anfang ist er halt irgendwie Twilight und am Ende ist es halt, das ist Punisher 2 mit Ray Stevenson, rest in peace, Mann. Aber der macht sich das wenigstens zum Motto und geht so auf die Zielgruppe los und sagt, ihr kriegt hier eine Schlachtplatte. Für wen ist dieser Film gemacht? Ich habe mich das die ganze Zeit gefragt, weil an sich sind die einzelnen Versatzstücke und selbst, ich mochte diese Zwischenwelt. Das war ganz geil gemacht, so eine coole Idee, auch wenn da der Plot-Device-Mann rumstand, der Exposition-Dump-Kollege, der uns erzählt hat, was hier passiert und ihm. Das waren okay Komponenten, die hätte man zu einem coolen Film machen können, den man hätte vielleicht nicht The Crow nennen können. Ich glaube auch irgendwie, ne, mit dieser ganzen Production Hell, mit wer auch immer schon mal The Crow spielen sollte, Jason Momoa, Marky Mark und sowas. Der Film wirkt so, als hätte man so ein edgy Punisher für 2024 drehen wollen und hat gesagt, guck mal, The Crow, die Rechte sind wieder da. Lass das mal irgendwie miteinander und vielleicht finden wir eine Zielgruppe und ich bin der Meinung, die Kinokasse ist der Meinung, findet ihr nicht. Wirklich schade. Und bevor du rübergehst, Jakob, weil sonst vergesse ich das, weil das hat mich am meisten genervt. Eben weil der Soundtrack so geil war und weil das für mich so ein Ankerpunkt auch und war, wo ich gemerkt habe, ich will Musik und Filme, da entwickle ich so eine gewisse Leidenschaft mit, eben wie auch bei Matrix und sowas. Alter, das ist hier irgendein gelangweilter Grufti-DJ gewesen, der einfach auf Spotify auf eine Playlist gedrückt hat und dann lief halt Joy Division und Traitors und Gary Newman durch. Mega uninspiriert, einfach so mit reingeschmissen, die Leute laufen Korridor lang, guck mal Joy Division oder die fliehen durch den Wald, Joy Division wird schon regeln, ne? Das kennen die doch. Boah, das hat mich richtig genervt, da war überhaupt gar keine Leidenschaft drin, so den Soundtrack mit den Figuren in irgendeinen Kontext zu setzen, die Lyrics und so und das, da denke ich mir so wirklich keine Mühe.
Das ist ganz wichtig, dass du das sagst. Ich weiß genau noch, ich habe die Bilder noch im Kopf, was sehen wir auf dem Bildschirm, wenn Burn läuft von The Cure. Und die haben ja nicht einfach nur Songs genommen, sondern hier hat Nine Inch Nails hat von Joy Division was gecovert. Pantera hat was gecovert und die Rollins Band hat ein Cover gemacht. Die haben nicht ihre eigenen Songs genommen, sondern Songs, die dem Autor auch wichtig waren, haben sie reinterpretiert, was ein Remake ja auch tun sollte. Und im Original-Comic waren ja gerade die Band The Cure und Joy Division ganz, ganz wichtig. Also auf einer ganzen Seite oder auf mehreren Seiten hat er einen Songtext von The Cure quasi in Bilder verfasst und auch reinterpretiert und sowas. Und hier ist es wirklich so, genau wie du sagst. Er hat einen schwarzen Mantel an, er geht auf die Straße und dann fängt Gary Newman an zu singen. Toller Song, gar keine Frage.
Als Annie aber danach vorkam, da war ich dann komplett raus.
Ja, und ich bin auch der Meinung...
So, jetzt reicht's hier auch mal mit Engeln und ich will das alles nicht mehr. Nee, ich kann das verstehen, was ihr da so sagt, ja.
Ja.
Das gibt so... Also, fangen wir mal kurz von vorne an. Bei mir ist ja eine ganz andere Herangehensweise schon mal an diesem Film. Ich find's gerade sehr, sehr schön, dass ich das von euch mal so jetzt mitbekommen habe, als Menschen, die das Original wirklich lange kennen, die das Original lieben, die das Original lange miterlebt haben und da auch wirklich drin sind und das richtig fühlen und dann auch dementsprechend an so ein Remake anders rangehen als ich, weil ich kannte das Original nicht. Ja, ich habe es wirklich nie gesehen. Ich wollte es immer sehen. Wie es manchmal so ist mit manchen Filmen, man will sie immer sehen und irgendwie macht man es nie. So. Und dann habe ich mir überlegt, bevor ich dann in der Pressevorführung war, gucke ich mir jetzt am Abend vorher das Original an oder nicht? Und habe mich dazu entschieden, nein, tue ich nicht, weil dann kann ich neutraler daran gehen. Also dann kann ich das als jemand sehen, dem jetzt etwas Altes neu präsentiert werden soll, was er von damals nicht kennt. So. Und das hat mir, also nein, das hat auch bei mir, der Film bleibt schlecht. Also unabhängig davon, was der jetzt in Bezug auf das Original falsch macht, weil richtig macht der ja gar nichts in Bezug auf das Original, weil das Original habe ich dann einen Tag später mir angeguckt, bevor ich meine Review verfasst habe, weil ich mir gedacht habe, du musst schon das Gesamte sehen. Also das ist schon wichtig, aber unvoreingenommen, ne, erstmal das andere zu sehen, nicht verkehrt, aber das hat nicht funktioniert und genau das, was sie alles sagt, das habe ich exakt so empfunden, da funktioniert einfach hinten und vorne gar nichts und ich musste die ganze Zeit, ich habe keinen von diesen Filmen gesehen, aber es gab doch vor kurzem diese After-Reihe, After Passion, After Truth, After Love oder was. Also,
weiß, da musste Berg fragen, da bin ich
ja
raus.
Aber das ist ja auch so irgendwie so eine komische toxische Liebesgeschichte, weiß ich nicht, die aber so ganz kitschig, schrecklich, generisch aufgebaut ist und trotzdem ja ein Millionenpublikum irgendwie angelockt hat. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die erste Hälfte des Films lässt sich genau von solchen Inhalten inspirieren, ohne dass da irgendein Fünkchen von Emotionen, Romantik, Chemie oder Interesse an diesen Figuren erwächst. Und dann kippt der Film in der Mitte und dann geht er irgendwie 10, 15 Minuten in eine andere Richtung, dann bremst er sich nochmal selber aus und dann zum Schluss kriegst du einmal das Schlachtfest. Und dieses Schlachtfest, was du eben schon erwähnt hast, den Punisher-Vergleich fand ich übrigens, das trifft sehr gut. Das war das Einzige, wo ich gesagt habe, ja gut, das war ganz nett, das war okay, das hättet ihr doch einfach mal, lasst den ganzen anderen Scheiß weg, dann konzentriert euch doch da drauf, macht was Neues und lasst den sich da irgendwie anderthalb Stunden durchmorden. Das hätte wenigstens nett ausgesehen, das hätte mich unterhalten, das hätte vielleicht ein bisschen mehr Spaß gemacht, aber so sind es einfach einzelne Versatzstücke, die aneinandergereiht wurden. Es werden ganz merkwürdige Tiefpunkte irgendwie gewählt. Also es wird sich in die ersten, ich glaube, der Film geht, 112 Minuten, und 45 Minuten davon gucken wir den beiden zu, wie sie sich ja ineinander verlieben und sich die schrecklichsten Schmalzdialoge der Welt um die Ohren hauen.
Love me harder. Ja, da muss ich bin ich in die Knie gegangen.
Also es ist wirklich, es ist ZDF-Vorabendniveau. Also es ist Forsthaus Falkenau, ich weiß es nicht.
Nee, ist das schon edgy. Ich meine, es ist
neues
schon
Forsthaus Falkenau dann halt. Aber du, also.
Aber guck mal, das ist aber auch das, was du gerade gesagt hast. Action. Oh. Nehmen wir jetzt mal bloß diesen Aspekt raus. Und das ist vielleicht auch etwas, wo du damit dann Leute anlockst, weil du sagst, du gehst richtig FSK 18. Aber wir leben nun mal in der Post-John Wick-Zeit. Und der hat auch nur Idioten abgestochen, die uns egal waren. Aber mir tut's immer noch weh, wenn ich daran denke, wie er ihm langsam das Messer ins Auge schiebt. Oder der Bleistift so, ne? Es gibt immer es gab so Gänsehaut-Szenen, die einfach was in dir getriggert haben, weil die einfach wussten, wie schaffen wir es denn überflüssig, also sinnlos viel Action in irgendeiner Art Konstrukt zu schaffen. Und hier geht der geht einfach die Treppen hoch, nächstes Stockwerk wieder fünf, nächstes Stockwerk wieder fünf. Und nach dem ersten abfallenden Unterkiefer habe ich doch schon alles gesehen. Ne? Also
logisch, keine Frage. Aber trotzdem war es so das Einzige, wo ich gedacht habe, da wäre Potenzial gewesen, dass daraus mehr zu machen. Dass das jetzt als einzelne hingestellte Szene nicht wirklich funktioniert, ist ja klar, weil es einfach auch torpediert wird von den restlichen, sagen wir mal 100 Minuten, weil das ging ja auch nicht sonderlich lang. Aber das gesamte Ding, das fand ich einfach, also es ist Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden, was die mir jetzt damit sagen sollen. Und für wen das, also welches Publikum halt damit getroffen werden soll. Das hast du ja auch schon gesagt und ihr beide habt's gesagt. Ich denke mir irgendwie mal bei Remakes, also ich bin jemand, der Remakes eigentlich grundlegend nicht verkehrt findet. Ich finde, Remakes haben viel Potenzial. Remakes bieten viele Möglichkeiten, Dinge, ich sag, wie so, ja, einer neuen Generation zugänglich zu machen und die vielleicht auch für eine neue Generation mal anzupassen, weil viele Leute einfach Probleme damit haben, heute einen 30 Jahre alten Film zu sehen oder gar keinen Bock haben, so einen 30 Jahre alten Film zu sehen. Ja, ja. Und da kann man da ja auch mal die Chance nutzen, das schmackhaft zu machen, an die neue Zeit anzupassen, vielleicht Dinge, die heute nicht mehr zeitgemäß sind, so ein bisschen auszutauschen. Aber das machen sie ja nicht. Sie
aber du musst zumindest ja
das
Original
davon
verstehen. Genau, ne? Und dann kannst du, wenn du das verstanden hast und die Essenz da rausnimmst von The Crow, und die ist ja nun wirklich nicht kompliziert. Also
überhaupt
selbst
nicht.
Christopher Nolan hat sich das angeguckt und gesagt, ich nehme mir die zwei gewählten Aspekte und pack die in meinen Joker rein.
Ja.
Dann, das ist doch interessant, wenn du dann retroperspektiv auf The Crow kommst, weil du den neuen geilen Film im Kino gesehen hast mit Bill Skarsgård und der hat dir übelst gefallen. Und dann gehst du dahin und dann siehst du die Essenz. Und dann liest du den Comic. Und so muss der Weg sein. Und nicht aber wie alle arrogant dahin gehen in Hollywood und sagen, ach, das ist auch alles alte Scheiße, alter Trash, wir machen das jetzt mal richtig edgy. Und da geht's leider schief und das ist halt für weder für Actionfans noch für Fans vom Original noch für wahrscheinlich irgendwelche Teens, die einfach eine abgefuckte Drogenkomödie sehen wollen. I don't know, für wen der Film ist und ja, es ist halt einfach leider ein Schuss in den Ofen. Er hat seine Momente und ich finde auch Bill Skarsgård ist eigentlich per se nicht falsch besetzt.
Nein.
Aber die Figur Eric Draven ist komplett missverstanden. Und total. Sorry, also das ist total. So, als würdest du einen Rambo-Film machen.
Total.
Ja, es ist so ein bisschen wie bei Indie, bei dem letzten Indie, wo du sagst, ich mache jetzt einen Abenteuerfilm mit jemandem, der aber eigentlich keinen Bock mehr hat und sich zu Hause besaufen will. Das macht halt leider, auch wenn das vielleicht interessant ist auf dem Papier, macht das aber leider keinen guten Abenteuerfilm unterm Strich. Naja, so ist es halt.
Was mich so ärgert, ist halt der Original, ob man jetzt alte Filme mag oder nicht, aber das Drehbuch war einfach solider. Also die haben sich an der Novelle orientiert, dann haben sie ein paar Sachen fürs Drehbuch geschrieben, wie sie es für richtig befunden haben. Und hier, weil du ja dann immer wieder mal was verändern musst, veränderst du halt den Look, den machst du moderner, fein. Das Blut machst du blutiger, fein. Aber warum gehst du an die Core-Elemente? Jetzt sag mir mal bitte, irgendwer da draußen, what the fuck hat das mit Krähen zu tun? Gar nichts.
Das stimmt.
Im ersten Film ist die Krähe nonstop da. Sie ist immer zu sehen und irgendwann realisieren die Gangster auch, oh, wenn wir die Krähe töten, dann haben wir vielleicht irgendwas, um Eric zu schwächen. Mhm. Hier fliegt die rum wie eine lästige Taube, ist schlechtes CGI meistens und hat gar keine Funktion mehr, weil ja hier auch unnötigerweise meiner Meinung nach der Bösewicht komplett geändert ist. Also statt einer Straße...
Vor allen Dingen, in was? Der Bösewicht ist ja wohl das Lächerlichste von allen. Der ist einfach nur so gesichtslos, so langweilig, so austauschbar. Und
dabei hast du Danny Houston. Ich meine, Danny Houston hat einen geilen Antagonisten in 30 Days of Night gespielt und in Yellowstone und in X-Men Origins. Der Typ kann geile, übertriebene Bösewichte spielen.
Aber vor allen Dingen, warum du hast ja eigentlich quasi im Original setzt du dem ja nicht die eine Person vor, sondern quasi die Gewalt und das Böse an sich, sag ich jetzt mal, gegen die er antritt. Und hier hast du einfach irgendeinen so langweiligen Typ, wo auch Elemente genutzt werden, wo ich dachte, was ist denn da mit dem eigentlich los? Warum macht er das jetzt? Was wollt ihr uns denn damit sagen? Soll das jetzt mysteriös wirken und irgendwie unheimlich? So, nee, das ist einfach nur langweilig. Und es wird ja auch irgendwie, also nicht, dass man immer alles erklären muss, aber da wird dann sogar noch so wenig erklärt, dass man nicht mal richtig mitkriegt, was das jetzt eigentlich gewesen sein soll. Was? Oder ich war zu blöd, es zu verstehen, kann natürlich auch sein, gehe ich jetzt aber nicht von aus. Aber der ist ja gar nichts los. Der hat ja auch gar keinen Hintergrund, keine Substanz, kein gar nichts.
Der hätte mehr in der Konstantin-Welt gepasst, finde ich, Typ, als in The Crow, ja.
Aber es hat ja auch überhaupt gar keinen, wie gesagt, also das erklärt natürlich, weil sie ihn nicht erklären, erklärt es natürlich, warum das MacGuffin so dumm ist, weil das ist einfach wirklich dumm, was du da auf diesem Video. So, und dadurch, dass wir wissen ja schon, was wir auf diesem super wichtigen Video sehen, und das ist ja auch gruselig meinetwegen oder wie auch immer man das nennen will, aber es trägt ja auch die Frage in sich, ist das Ende dann das gerechtfertigt.
Also das macht wirklich keinen Sinn.
Also nö. Ja. Nein. Wir wollen euch das nicht spoilern. Das machen wir natürlich nicht. Wir sind keine Fans. Wir werden es wohl auch nicht mehr. Ich glaube, dass der Film ist durch die Entscheidung, die sie getroffen haben, nicht zu retten. Ich gebe jetzt auch dem Herrn Skarsgård da nicht die Schuld. Er sieht schon ganz cool aus, so wie das macht. So ein bisschen schauspielerisch finde ich das alles okay. Dass die Maske jetzt, wenn die Leute rumlaufen, sagen, ja, sieht ja aus wie ein Joker. Ja, aber das war damals schon so. Und wer hat sich hier bei wem bedient? Das ist immer so die Frage. Spielt auch gar keine Rolle. FKA Twix. Ja, nee, nicht Schauspieler. Nein, singen. Kannst du machen. Nein. Diese Beats dahin.
Das ist so auf dem Niveau von The Weeknd in The Idol gewesen, fand ich.
Ja, hat tatsächlich dramatisch auch solche, was ich immer so blöd finde. Du hörst dann diesen einen Satz, diese eine Zeile schlecht geschriebenen Dialog und weißt genau, oh fuck, damit kommen sie nachher nochmal. Ne? Dieses, du darfst niemals den Glauben an die Liebe verlieren. Da weißt du genau, was damit passiert.
Das ist eigentlich nur so einmal, weiß ich nicht, bei ChatGPT reingeschrieben, mach mir mal bitte 10 Kalendersprüche, die was mit Liebe zu tun haben. Und dann schreibt man die irgendwie in die Dialoge mit rein, damit da Deepness entsteht. Und das ist auch so, da muss ich noch einmal ganz kurz was zum Original sagen, was ich nämlich richtig geil fand, weil ich habe ja, wie gesagt, das erst danach gesehen. Das Original hat ja, also ist ja, hat ja viel weniger Zeit, beziehungsweise fast gar keine Zeit, jetzt im Real Life die Entstehung dieser Liebesgeschichte darzustellen, weil ja was ganz anderes passiert, ne, oder es einen ganz anderen Startpunkt hat. Und trotzdem schaffen sie es mit diesen kleinen Stücken, diesen Versatzstücken, diesen Rückblenden und diesen kleinen Details, die man hier und da fährt, was gar nicht viel ist, viel mehr Emotionalität zu erzeugen und viel mehr Verbundenheit zu diesen Charakteren, als die es in 45 Minuten geschnullt zu schaffen. Das finde ich auch schon. Ich schon interessant.
Auch weil er das ja auf, weil er das, was in ihm als guten Mensch noch verandert ist, im Kern ja auf dieses Mädchen, auf Sarah übertragen, ihn dann zu einer Art Vaterfigur herzumachen, was ein cleverer Twist halt auch natürlich der Story ist. Ja, also wie gesagt, auch alles in dieser Anstalt mit den pinken Klamotten, wo einfach alle rumlaufen können und aus der Waschküche rennen. I don't fucking know. Was ist das?
Ich mache jetzt die Buchfelle auf. Zack. Also eine geschlossene war es nicht. So viel ist klar.
Nee. Ich setze mich jetzt bei dir an den Tisch und esse und dann müssen die draußen die ganze Zeit Hampelmann machen. Was ist denn das für eine...
Das muss ich doch einmal sagen. Die wollen nicht, dass hier Männlein und Weiblein miteinander reden. Dann setze ich mich doch mal zu dem am Tisch und wir reden ein bisschen.
Und es ist auch egal. Und es ist komplett egal. Und an dem Tag, an dem sie sagt, Da kommen aber Leute, die könnten mir was Böses. Ja, du, ich weiß, wie es hier rausgeht. Ja. Ich hatte nur vorher gar keinen Grund.
Raus jetzt hier.
Alle ziehen sich gleich an. Das ist sehr entspannt morgens, wenn man die Klamotten raussucht. Das hat Matlock schon gemacht. Ja. Ich habe hier doch ein gutes Leben. Ich kriege dreimal am Tag was Warmes zu essen. Also warum soll ich abhauen?
Also ich finde, das Schönste, was mir dieser Film gebracht hat, ist, dass ich auf dem Thumbnail meiner Review bei YouTube eine Krähe habe, die auf das C von The Crow scheißt.
Ich finde,
beste Detail, was mir dieser Film bieten kann.
Wir können nicht besser werden. Wir könnten eigentlich einen Mic Drop machen hier an der Stelle. Also
das hat aber zumindest hat sich dafür gelohnt für dieses unterhaltsame Gespräch mit euch, das durchzustehen.
Das
auf jeden Fall.
Da bin ich voll und ganz bei dir.
Das hat Spaß gemacht, Jungs. Jakob, du kommst wieder.
Immer.
Wir haben viel zu tun. Wir haben noch Diverses zu besprechen und zu bequatschen. Wir hoffen mal, dass ihr da draußen auch Spaß hattet. Und wenn nicht, dann halte ich das wie Ridley Scott. Ihr wart nicht dabei. Also könnt ihr euch nicht beschweren. Wir hören uns bald wieder. Jakob, du kannst jetzt am Ende noch mal gerne sagen, sollen die Leute dich ein bisschen stalken? Oder sagst du, nee.
Gerne. Stalkt mich, schickt mir Nachrichten, klickt auf Abo-Knöpfchen. Was auch, ladet mich ein und ich drehe euch Roomtouren, wenn ihr irgendwas sammelt. Ich bin vielfältig.
Ja, das ist er wirklich. Wir haben vergessen, ihn am Anfang noch im Off beizubringen, wie wir so eine Sendung immer verlassen, Sandro.
Das wissen wir ja auch nicht so richtig. Sag einfach irgendwann Goodbye und wir schlängeln uns drumherum.
Okay. Ja. Also, hat Spaß gemacht, Jungs. Haut rein, bleibt gesund. Wir hören uns bald wieder. Und damit sage ich Tschüss, Ciao.
Und Goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Trio Infernale. Nicht schlecht.
Tschüssi.
Bye bye.
Wiedersehen. Tschüss.